Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nouvelle Cantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute sage ich zunächst, Bernhard, schön, dass wir uns wieder hören nach der Sommerpause. Es war mir jetzt auch ein bisschen zu lang, es wurde Zeit.
Ja, wir haben wirklich mal eine Sommerpause
gemacht. Ne? Es wurde Zeit.
Wenn du so einen Podcast machst, musst du ja auch interessante Gäste haben.
Oh. Da warten wir lieber, bis wir so ein Kaliber haben wie heute.
Das ist schön eingeleitet. Genau, zu Gast ist Professor Dr. Caroline Hutter. Schön, dass du da bist. Wir dürfen du sagen.
Unbedingt. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Du bist Expertin für Nachhaltigkeit, Strategien, Berichterstattung, habe ich gelesen, Lebensmittelmanagement. Seit 2018 hast du eine Professur in Baden-Württemberg in Heilbronn. Und der Studiengang heißt, wenn ich mich nicht vertue, BWL Food Management. Vorher warst du aber auch in der Industrie, bei Porsche und bei Lidl. Interessanter Sidefact fand ich, erster Nachhaltigkeitsbericht, der überhaupt von Lidl gemacht wurde. Kommt von dir. Stimmt das?
Von mir und meinem Team,
wenn man so will. Was habe ich vergessen? Was möchtest du noch ergänzen, wenn man dich fragen würde?
Ich bin Forscherin, ich bin bald Autorin. Ich arbeite gerade mit 25 Co-Autorinnen und Autoren an einem größeren Werk namens Food Management und Nachhaltigkeit, Verantwortung entlang der Wertschöpfungskette. Das ist deutlich mehr Arbeit, als ich dachte, viele Autoren unter einen Hut zu bekommen und dieses ja doch allumfassende Thema mal in einem Rundumschlag zu betrachten.
Mhm. Gut, wenn du Forschung sagst, dann können wir darüber ja auch direkt mal einsteigen, über die Lehre. Worum geht's in eurem Studiengang? Ich glaube, so ganz normal und typisch ist der ja auch nicht, ne? Vielleicht kann man damit mal einsteigen.
Ja, wir vereinen auf vielerlei Hinsicht verschiedene Dinge. Zum einen als duale Hochschule. Wir sind ein Studienmodell, das es seit nunmehr 50 Jahren hier in Baden-Württemberg gibt. Kombinieren wir Theorie und Praxis. Wir sind eine staatliche Hochschule und uns zeichnet aus, dass wir die Studierenden bis zu ihrem Bachelorabschluss zusammen mit Unternehmen begleiten. Das heißt, die Studierenden, die sind nicht alle nur bei uns eingeschrieben, wie an den klassischen Hochschulen, sondern die haben alle einen Vertrag mit einem Unternehmen aus der Praxis. Jetzt heißen wir ja BWL Food Management. Das heißt, in unserem Falle sind das alles Unternehmen aus der Lebensmittelbranche. Wir fangen im Prinzip dort an, wo die Landwirtschaft aufhört, von der Rohstoffproduktion, Lebensmittelproduktion, den kompletten Handel decken wir ab, unterschiedlichster Art, aber dann eben auch den Foodservice-Bereich, die Gemeinschaftsverpflegung, ja, bis hin zu, sag jetzt mal, Spezialfällen wie Biozertifizierungsdienstleistern. Genau, und wenn ich von Kombination spreche, machen wir das auch inhaltlich, wie unser Name BWL Food Management schon sagt. Das heißt, wir kombinieren einerseits die Betriebswirtschaftslehre ganz klassisch mit allen möglichen Themen, die für Menschen, die später in der Lebensmittelbranche arbeiten wollen, relevant sind. Sei es Sensorik, Aromenkunde, Ernährungslehre, Agrar- und Ernährungspolitik und ganz zahlreiche Warenkunde-Vorlesungen, das sind insgesamt 10 an der Zahl. Das heißt, wir bilden im Prinzip Generalisten aus, die aber eine Spezialisierung auf eine Branche haben. Und das wiederum ist dann spannend für die Betriebe später, weil die Absolventen sehr, sehr gut in Schnittstellenfunktionen eingesetzt werden können. Das kann man sich zum Beispiel ganz gut in einer Einkaufsstelle vorstellen. Also nehmen wir zum Beispiel einen Einkäufer im Lebensmittelhandel, der für Molkereiprodukte zuständig ist. Der kann natürlich deutlich besser auf Augenhöhe mit seinem Lieferanten einer Molkerei sprechen, weil er auch sehr, sehr fundiertes Wissen über die Produkte selber hat. Da gibt es viele andere Anwendungsbeispiele. Unserer Erfahrung nach ist die Foodbranche natürlich auch sehr, ja, sehr praxisnah. Das heißt, unser sehr praxisnaher Ansatz führt eben auch dazu, dass wir jetzt nicht die verkopften Theoretiker haben, sondern dass die Leute über die Dualität dieses Studiums später wirklich direkt in die Praxis einsteigen können. Beziehungsweise ist es eigentlich gar nicht ganz korrekt, weil schon das Studium ganz viel Praxis mit sich bringt.
Da würde ich gerne einhaken. Wie sieht sowas aus, diese praxisbezogene Ausbildung?
Also einerseits in den Phasen, in denen die Studierenden bei uns am Campus sind, indem wir auch sehr, sehr viele Dozierende aus der Praxis haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Warenvorlesung Getreide und Backwaren denke, dann ist das einer unserer Absolventen, der die elterliche Bäckerei übernommen hat. Und wir haben hier, wir nennen das Labore, aber das ist nicht so technisches, sondern das ist in dem Fall eine Küche. Ja, und da wird dann auch gebacken. Ja, da wird das Getreide zermahlen, da wird der komplette Prozess nachvollzogen. Und zum anderen, und das habe ich vorhin vielleicht noch nicht so ganz herausstellen können, durch diese Anstellung in den Unternehmen sind die Studierenden nicht nur bei uns an der Hochschule, immer für 3 Monate, sondern danach immer 3 Monate zum Praxiseinsatz in ihrem jeweiligen Ausbildungsbetrieb. Das ist so ein bisschen wie eine Ausbildung tatsächlich, wo das aber eher wochenweise passiert oder in einem 2-wöchentlichen Rhythmus. Wir arbeiten in 3 Monatsblöcken. Das heißt, bis zum Abschluss als Bachelor nach 3 Jahren haben die Studierenden 6x3 Monate in einem Unternehmen durchlaufen und idealerweise in ganz unterschiedlichen Abteilungen im Unternehmen, vom Einkauf, vielleicht über die Produktentwicklung, Vertrieb, je nachdem, wo die Schwerpunkte im Unternehmen liegen.
Also es ist keine Kochausbildung.
Nein, aber viele unserer Studierenden haben eine Kochausbildung, kann man sagen.
Ah ja, okay.
Oder eine andere Ausbildung aus dem Lebensmittelbereich.
Bäcker, Konditor.
Bäcker, Konditor, ein Molkereimeister hatte ich schon. Ich habe eine Fischwirtin aktuell, also da ist alles Mögliche dabei.
Ich finde es gut, dass man im Handwerk auch weiter studieren kann. Irgendwann ist ja bei uns mit der Meisterprüfung Schluss. Und wie alt ist dieser Studiengang? BWL Food Management?
Wir sind jetzt 16 Jahre alt.
Wahnsinn. Ja.
Bald durch die Pubertät. Gut.
Ja, genau. Das sind die Studierenden zum Glück schon. Macht das Arbeiten einfacher.
Hier soll es ja auch viel um Betriebsgastronomie und Gemeinschaftsverpflegung gehen. Gibt es da nochmal so extra Schwerpunkte oder vielleicht auch Aspekte im Studium, die euch dann besonders wichtig sind? Oder gibt es den Schwerpunkt gar nicht so explizit?
Den gibt es als Wahlmodul. Das heißt, wir haben eine Grundlagenvorlesung, die nennt sich ganz pauschal außer Hausmarkt, weil wir da alles Mögliche erschlagen müssen. Und wir haben tatsächlich auch einige Studierende, die ihren Ausbildungspartner in der Gemeinschaftsverpflegung haben, ob das jetzt Eigenregieler sind, ob das im Catering-Bereich ist, also da ist alles Mögliche mit dabei. Und wir haben ein Wahlmodul, das nennt sich relativ breit Kulinaristik. Das bietet uns die Möglichkeit, bei Bedarf das entsprechend auszulegen. Und das tun wir seit vielen Jahren, indem wir Nachhaltigkeits- und Gesundheitskonzepte für die Gemeinschaftsverpflegung entwickeln. Ich habe dieses Wahlmodul selbst viele Jahre mit meiner Kollegin Katja Lotz, unserer Ökotrophologin, abgehalten. Und die Idee war immer, Konzepte für die Gemeinschaftsverpflegung durch die Studierenden entwickeln zu lassen, die verschiedene Schwerpunkte jeweils fokussiert haben. Also wir hatten einen Durchgang mit Kita-Verpflegung, einmal mit Krankenhäusern, mit Betriebsgastronomie natürlich und. Und wir geben den Studierenden das theoretische Handwerkszeug und haben dann meistens auch noch Praxispartner eingebunden und die Studierenden haben dann tatsächlich Speisepläne beispielsweise entwickelt. Und dann im zweiten Teil, das ist eine recht umfangreiche Lehrveranstaltung, dann, und das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Stellhebel und auch super wichtig, auch Kommunikationskonzepte entwickelt. Also wie kann ich beispielsweise als Verpfleger, der ein Betriebsrestaurant betreibt, den Mitarbeitenden in diesem Betrieb überhaupt das Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit näher bringen?
Ja, ganz wichtiger Ansatz, sehe ich auch so. Da tun wir uns natürlich immer alle schwer. Klar, digital kommunizieren, ja, aber in der Mittagspause ist oft auch nicht die Zeit. Man hat dann Hunger, man steht an der Ausgabe. Wir in unseren Betriebsrestaurants setzen sehr stark auf die Mitarbeitenden, die an dieser Ausgabe sind. Mhm. Machen eben sehr viele regionale Aussteller, die sich immer wieder präsentieren. Aber das Thema Kommunikation sehe ich auch als ein Hauptthema. Denn oftmals ist das ja gar nicht bekannt, wie nachhaltig man tatsächlich schon arbeitet.
Absolut. Und unsere Erfahrung ist an der Stelle, dass es so einfach wie möglich sein muss. Die Leute haben nicht viel Zeit. Die wollen sich vielleicht mittags nicht auch noch mit irgendwelchen komplizierten Dingen auseinandersetzen. Und da kommt, glaube ich, auch so die interne Kommunikation in den Betrieben ins Spiel, weil es muss ja nicht alles in dieser im Idealfall eine Stunde Mittagspause stattfinden, sondern vieles kann vielleicht schon im Vorfeld auch intern kommuniziert werden oder dann in größeren Betrieben auch idealerweise, sofern vorhanden, das betriebliche Gesundheitsmanagement involviert werden. Geht ja alles Hand in Hand.
Genau. Und dann machen wir Gesundheitstage. Wir sind ja gewählt worden im letzten Jahr als beste Kantine Deutschlands. Und da sind eben auch diese Gesundheitstage und eben viel, ja, ich sag mal so drumherum, was eben nicht während des Mittagessens passiert. Weil oftmals ist dann auch die Zeit eher so, es ist mehr Social-Zeit. Man möchte das Essen genießen, man möchte sich über was anderes unterhalten. Ja, aber es ist nochmal ein guter Ansatz, so einfach wie möglich. Das nehme ich nochmal gerne mit, ja.
Vielleicht einfach mal ganz blöd gefragt, was genau meint ihr? Also meint ihr, dass da, wo ich bezahle, dass man vielleicht nochmal irgendwie dann Hinweis gibt an den Kunden? Meint ihr Tischaufsteller, wo nochmal draufsteht, keine Ahnung, sowas wie Zero Mile hatten wir in unterschiedlichen Folgen schon, ne? Also ganz regionaler Bezug, ja, und so weiter. Sowas oder reden wir noch über ganz andere Sachen?
Ich würde vielleicht sogar schon einen Schritt vorne, weiter vorne ansetzen. Also schon auf dem Speiseplan kann ich ja gewisse Dinge kennzeichnen. Jetzt ist der in der Regel, wenn ich jetzt mal in einem PDF denke, eine Seite groß. Ja, das heißt, ich habe kaum Platz. Wenn ich jetzt also über, ob das jetzt gesundheitliche Aspekte oder Nachhaltigkeitsaspekte wie ein CO2-Fußabdruck oder so sprechen möchte, dann muss das absolut ja auf den Punkt sein, damit ich das auf so einer Übersicht überhaupt dann noch darstellen kann. Und da sind wir eigentlich schon bei einem zweiten Aspekt. Ich würde wahrscheinlich nie darauf abzielen wollen, da irgendwie CO2 in Gramm oder Kilogramm dran zu schreiben, weil das sind für die allermeisten Menschen einfach komplett abstrakte Dinge. Ja, sind denn jetzt 100 Gramm CO2 für ein Gericht? Ist es viel oder wenig? Das weiß niemand. Dementsprechend müsste man das auch auf irgendeine Art und Weise übersetzen. Wir haben tatsächlich jetzt unabhängig von der Gemeinschaftsverpflegung, ja, angeschlossen an unseren Studiengang 2 Jahre lang mit dem Lebensmittelhandel ein Forschungsprojekt gemacht. Da ging es auch um solche Kennzeichnungen und da war unter anderem eine Erkenntnis eben diese Übersetzung. Also zum Beispiel, das ist jetzt natürlich bezogen auf ein Produkt, das ich im Supermarktregal finde, aber ich glaube, das könnte man ganz gut übertragen, diese Gramm CO2 in gefahrenen Autokilometern auszudrücken. Weil ja, jemand kann sagen, okay, 100 Kilometer Auto fahren, das ist viel oder wenig, ja, während die Grammangabe dann wiederum sehr abstrakt ist.
Okay, das doch.
Ich sag meinen Betriebsleitern immer, sie sollen vor allen Dingen die Orte benennen, woher die Produkte herkommen. Dadurch, dass wir ja sehr regional einkaufen und die Mitarbeitenden in den Unternehmen oft auch Bezug zu Anbauern haben, Erzeugern haben, stellt man dann da automatisch irgendwie so eine Verbindung her.
Absolut, genau. Also da geht es schon fast auf die emotionale Ebene und das ist total wichtig, dass die Leute auch darüber vielleicht eine Wiedererkennung haben, weil der Betrieb in der Region bekannt ist.
Uns wird oft geraten, es digital nochmal an der Ausgabe zu zeigen. Hältst du das auch für sinnvoll oder sagst du einfach, es ist zu viel?
Über solche digitalen Bildschirme, ich würde sagen, das macht nicht unbedingt den Unterschied. Ich sehe eher Ansatzpunkte, die dann aber schon ein bisschen weiterführend sind, wenn es der Betrieb zulässt, Stichwort Betriebsrat etc., eher in einer App zu denken, wo ich auch Richtung Personalisierung gehen kann, wo ich vielleicht verschiedene Daten hinterlegen kann, was sind denn meine Ernährungsziele, welche Randbedingungen möchte ich erfüllt haben und bekomme dann vielleicht über die App personalisierte Empfehlungen. Heute, ich mache jetzt ein Beispiel, du hast diese Woche schon 3-mal Sport gemacht und dieses und jenes gegessen, da geht es ganz stark schon in die Richtung Tracking und dann gibt dir die App die Empfehlung, was denn jetzt heute für dich das ideale Gericht ist. Genau. Also tatsächlich entsteht aus unserem Studiengang heraus gerade auch ein weiterer Studiengang, personalisierte Ernährung. Das sind eine andere Kollegin, die Fachexpertin.
Im Übrigen glaube ich, dass es da sehr, sehr stark hingeht, allein schon aufgrund der vielen Unverträglichkeiten, die Allergien, die sehr viele Mitarbeitenden haben. und die Wertschätzung des Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeitern, wenn wirklich auf jeden Einzelnen zu Rücksicht genommen wird, ist natürlich immens hoch. Und hier haben wir wieder das Stichwort Employer Branding. Wir haben die Mitarbeitergewinnung da drin für die Unternehmen und vor allen Dingen den Mehrwert für das Unternehmen, wenn man eben in eine hochwertige Betriebsgastronomie investiert.
Absolut, ja.
Das, was du eben gerade von der App berichtet hast, ist das Zukunftsmusik oder gibt es schon deutsche Unternehmen, die das machen?
Ich kann jetzt keines namentlich nennen und würde ich wahrscheinlich auch nicht. Als staatliche Hochschule ist man ja immer der Neutralität verpflichtet. Aber also Formate gibt's und wie personalisiert die dann tatsächlich sind, das hängt davon ab, was das Unternehmen jeweils zulässt und ja, wie stark die Mitarbeitenden den Weg auch mitgehen. Also man könnte ja vielleicht sogar noch eine Ebene weiterdenken oder einen Schritt weiterdenken und sagen, in Konzepten, wo ich zum Beispiel so ein Buffet-Konzept habe, das heißt, ich nehme mir als Gast mein Essen selber, ja, das ist mit einer Waage unterlegt, ja, und über den Löffel und die Waage kann wirklich bis aufs Gramm abgemessen werden, was ich mir da auf den Teller schöpfe. Und dann kann ich also wirklich sehr, sehr personenindividuell mir mein Mittagessen oder mein Snack zusammenstellen, ohne dass es wirklich so one size fits all auf den Teller gegeben wird, ja. Aber ja, einzelne Unternehmen würde ich jetzt, glaube ich, nicht
nennen. Nee, ist auch okay. Mir ging es nur darum, für mich klingt das so nach Zukunft. Scheint für mich ein Trend zu sein. Vielleicht nehmen wir das auch als Übergang, um vielleicht auch noch über weitere Trends zu sprechen, wenn wir schon jemanden wie dich hier haben. Du hast eben die eine Studie schon angesprochen. Du bist ja auch in der Forschung nach wie vor tätig. Ich habe hier noch stehen, auf dem Internationalen Food Service Forum gab es noch eine interessante Studie. Also ein bisschen was haben wir noch zu besprechen, aber lass uns mal mit den Trends starten, bitte.
Genau, also was wir ja schon gestreift hatten, war das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Individualisierung oder Personalisierung. Ich sehe auch einen ganz großen Trend, einfach das ganze Gesundheitsthema. Wenn man sich anschaut, was so, ich würde jetzt mal behaupten, die letzten 2 Jahre Richtung Langlebigkeit, Gesundheit, alles so wie Pilze aus dem Boden geschossen ist, seien das Informationen, Podcasts, ja, auch die ganzen Wearables, also beispielsweise Smartwatches, Ringe, mit denen ich meinen Schlaf tracken kann und, die ganzen Supplements. Da ist ja ein riesiger Markt gerade am Entstehen, ist teilweise schon entstanden. Und das Schöne ist einfach, dass diese Trends eigentlich ein Stück weit Hand in Hand gehen. Also beispielsweise so mein Herzensthema, das Thema Nachhaltigkeit, insbesondere die ökologische Nachhaltigkeit und Gesundheit in der Regel. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber ist das gesündere Lebensmittel auch das nachhaltigere Lebensmittel? Also in der Regel haben gesündere Lebensmittel zum Beispiel einen geringeren CO2-Fußabdruck, sind ressourcenleichter, also brauchen zum Beispiel im Anbau weniger Wasser, sodass wir da eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Und wir sind dann auf 2 Ebenen unterwegs, auf der allgemeinen, also der Nachhaltigkeitsebene, die doch für viele Leute schwer zugänglich ist, einfach zu sagen, okay, ja, mir ist es vielleicht gar nicht unbedingt bewusst, welchen Beitrag meine Ernährung zum Klimawandel und so weiter hat. Aber über die Gesundheitsschiene können wir, glaube ich, viele Leute ins Boot holen, die sich selber was Gutes tun und gleichzeitig einen Beitrag für den Umweltschutz leisten, ohne das vielleicht zu wissen.
Ja, Klimawandel, es gibt, glaube ich, keine Branche, die einen höheren Hebel hat, wie wir in der Gemeinschaftsverpflegung. Ich weiß nicht, ob dir die Zahl bekannt ist, 17,5 Millionen Mittagessen produziert die Gemeinschaftsverpflegung. Und der Hebel zu einer nachhaltigen, klimafreundlichen Ernährung ist natürlich auf dem Teller ja eminenz groß. Also das muss ich einfach so sagen. Seitdem ich mich mit dem Thema der Ernährung und Betriebsgastronomie tiefer beschäftige, war mir nie bewusst, welche Verantwortung wir Köche ja letztendlich haben. Es fängt schon im Kindergarten an, wo wir kochen. Dann geht es über die Schulverpflegung. Dann geht es weiter meistens im Studium, in einer Hochschule, in einer Mensa. Und dann geht es im Arbeitsleben weiter bis hin zum Krankenhaus. Und dann zum Schluss ist auch wieder das Altenheim da, wo wir Köche immer entscheiden, wie viel Geschmacksverstärker letztendlich im Essen sind und ja, wie gesund sich die zu Gäste dann durch unser Kochen ernähren.
Ja, und also im Betriebsrestaurant habe ich wahrscheinlich ja noch die Wahl, gehe ich da hin oder nicht. Also gehe ich nicht hin, wenn es mir da nicht schmeckt, wenn mir das Angebot nicht taugt und so weiter. Aber in vielen anderen der Formate, die du gerade eben genannt hast, das habe ich ja in gewisser Weise einen Login-Effekt. Ja, das Kind in der Kita kann sich nicht entscheiden, esse ich da oder nicht. Oder auch die Oma im Seniorenheim, die isst halt, was ihr vorgesetzt wird. Oder eigentlich noch eine krassere Stufe finde ich immer die Krankenhäuser, wenn ich ohnehin schon irgendwie durch eine Krankheit eine Beeinträchtigung habe und mir wird dann eben auch noch was vorgesetzt, was eher weniger zu meiner Gesundung beiträgt, sondern vielleicht eher kontraproduktiv ist, dann habe ich eigentlich keine Wahl, mich in dieser Situation anders zu verpflegen, außer meine Familie hat Lust, mir jeden Tag was Selbstgekochtes zu bringen. Und umso größer wird ja eigentlich die Verantwortung.
Ja, die Krankenhäuser muss man ein bisschen in Schutz nehmen. Die leiden einfach unter einem absoluten Kostendruck. Kindergärten ähnlich. Es ist ja auch, ich möchte nicht politisch werden, aber es ist schon erschreckend, dass wir für die Ernährung unserer Kinder politisch so wenig tun.
Wir hatten ja jetzt vor ein paar Monaten diese Ergebnisse des Bürgerrats Ernährung, der eingesetzt wurde. Da landete ja das kostenlose Kita- und Schulessen auf Platz 1 der Empfehlungen der Bürger. Und ich habe es jetzt nicht näher verfolgt, aber es sieht momentan nicht danach aus, dass die Politik dem Rechnung trägt.
Bestimmt.
Leider.
Ich weiß aus, ich meine, Karlsruhe ist es, dass die Ernährung in den Kindergärten und in den Schulen komplett auf vegetarisch umgestellt worden ist. Eben um die Kosten zu sparen und natürlich um eben diese besagten Ziele, gesundheitsbewusste Ernährung, klimafreundliche Ernährung, Rechnung zu tragen.
Okay, du, ich habe es eben schon angesprochen, das internationale Food Service Forum. Da haben wir gehört, dass Ergebnisse einer Studie präsentiert hast, warum Gäste wirklich zu nachhaltigen Speisen greifen. Das wäre klasse, wenn du das auch in diesem Podcast teilst. Geht das?
Ich würde mal versuchen, diesen Vortrag in dieses Format zu überführen, weil ich habe keine Folien zu zeigen, anhand derer man das Ganze vielleicht so ein bisschen besser nachvollziehen kann. Also vielleicht mal angefangen damit, was haben wir eigentlich gemacht? Forschung muss auch immer Komplexität reduzieren, um neue Daten überhaupt erheben zu können. Wir haben in diesem Kontext eine sogenannte Conjoint-Studie durchgeführt. Was heißt das? Ich versuche das anwenderfreundlich zu erklären. Es kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Quartettspiele. Also ich habe irgendwie ein Auto, das hat so und so viel PS, so und so viel Hubraum und so weiter. Da hat man ja früher immer gespielt, wer sticht wen. Ja, und so kann man sich das auch vorstellen. Das heißt, wir haben vielen, vielen Probanden solche Kärtchen vorgelegt, und zwar über dreierlei Speisen. Einmal eine Vorspeise, einmal eine Hauptspeise und einmal ein Dessert. Und haben versucht, das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit sehr, sehr, sehr simplifiziert darzustellen. Wir mussten uns jeweils für eine Ausprägung entscheiden. Wir haben dann das Thema Nachhaltigkeit abgebildet über den CO2-Wert und das Thema Gesundheit über den Kaloriengehalt und haben Folgendes gemacht. Wir haben die drei Gänge jeweils variiert. Das heißt, es gab ein ganz klassisches Gericht. Das war in der Vorspeisenvariante in Salat mit Hähnchenstreifen, die Hauptspeise ein Schnitzel mit Pommes und das Dessert war eine Quarkspeise mit Himbeeren.
Schnipo.
Den mussten wir noch einbringen.
Weil wir haben in jeder Folge das Schnipo, Schnitzel, Pommes.
Salat war ja auch dabei. Jetzt fehlt noch die Cola.
Aber schön, dass diesmal die Gästin das mit reinbringt. Das war großartig, müssen wir es gar nicht machen. So haben wir auch den Haken dran. Vielen Dank, Caroline.
Sehr gerne. Genau, und wir haben das dann variiert in einer veganen Variante und die haben wir einmal tatsächlich vegan genannt und einmal plant-based und haben dann noch eine weitere Variante, also das war mit Ersatzprodukten, das war einmal bei der Vorspeise ein Hähnchen plant-based, beim Schnitzel auch und beim Dessert war das auf Basis von Kokosmilch. Da ging es dann uns im Endeffekt um das Wording, also stich zum Beispiel plant-based, der Begriff, das Wort vegan. Und dann hatten wir noch eine weitere Alternative, nämlich eine ressourcenleichtere Alternative, die aber nicht mit einem Ersatzprodukt arbeitet, sondern mit einer Alternative. Also beim Salat wurde das Hähnchen durch Grillgemüse ersetzt. Das Schnitzel war ein Sellerieschnitzel und diese Quarkspeise war ein Waldbeersorbet. Ja, einfach immer unter der Prämisse gesünder und auch weniger CO2 emittierend. Dann haben wir noch Preise variiert. Wir haben den Kaloriengehalt variiert. Wir haben den CO2-Fußabdruck variiert. Jetzt kann man sich immer dieses Kärtchen vorstellen, wie beim Quartett und das ganz oft nebeneinander. Also ein Proband hat ein Beispiel den Salat in unterschiedlichsten Konstellationen bekommen. Wenn man das oft genug macht, dann führt es dazu, dass man in der Auswertung nachher sagen kann, was wäre denn das ideale Gericht? Ja? Wie hoch soll der CO2-Fußabdruck maximal sein? Was darf es kosten? Wie viele Kalorien? Jetzt ist überraschenderweise oder unüberraschenderweise rausgekommen, eigentlich die eierlegende Wollmilchsau wird gewünscht. Sprich, die Leute wollen wenig CO2, wenig Kalorien, wenig Preis. Also alles, was unterm Strich dann ein bisschen schwierig wird. Wenn man aber weiter in die Daten reingeht, und das konnten wir, weil wir ja auswerten konnten, Männer, Frauen, nach Alter und so weiter, dann kann man schon ganz gut aus den Daten rauslesen, dass es da Unterschiede gibt. Und das wiederum hat uns zu der Erkenntnis geführt, dass ich meine Gäste, und jetzt sind wir wieder beim Thema Individualisierung, auch individuell ansprechen muss, weil die junge Frau, ja, mit bestimmten Einstellungen und so weiter, die ist gerne die Plant-Based-Variante, die hat auch mit dem Begriff vegan kein Problem, während eigentlich der gleichaltrige Mann, ja, auch vielleicht so um die 20, das ist eigentlich der absolute Traditionalist, kam raus, ja, also der will eben das Schnitzel mit Pommes, das CO2 ist ihm egal, aber es soll möglichst wenig kosten. So, ich kann also nur, und das ist so die Haupterkenntnis, mehr Gesundheit und mehr Nachhaltigkeit erreichen, wenn ich genau herausschälen kann, wer meiner Gäste möchte eigentlich was. Und da braucht es dann eigentlich nochmal weitere Informationen, die wir so gar nicht untersucht haben, nämlich was wir untersucht haben, jetzt sind ja diese soziodemografischen Daten, also Alter, Geschlecht, Einkommen und so weiter. So das, die Klassiker, die man von jeder Umfrage kennt. Wir brauchen aber eigentlich, wenn wir unsere Angebote auf den einzelnen Menschen zuschneiden wollen, die sogenannten psychografischen Merkmale. Das heißt, welche Einstellungen habe ich? Welche Werte vertrete ich? Was ist mir im Leben wichtig? Sprich, wenn man jetzt aus den Erkenntnissen oder in diese Erkenntnisse weiter einsteigen will als Betrieb, müsste man sich im nächsten Schritt eben genau mit dieser Ebene seiner Gäste auseinandersetzen. Ich kann es nicht sagen für die Gemeinschaftsverpflegung. Ich würde jetzt mal sagen, in der Individualgastronomie, ein inhabergeführtes Haus, das seine Gäste kennt, kann das vielleicht sogar ohne eine Studie machen, einfach über den direkten Austausch mit den Menschen.
Hast du auch das Gefühl, wenn solche Studien entstehen und ihr da viele Menschen befragt, dass sie schon sagen, dass sie plant-based essen und dass sie sich nachhaltig ernähren möchten und eben auch auf den CO2-Fußabtritt achten und dann abends Red Bull trinken und einen Döner essen? Also dieses, du weißt, oder wenn ich bei denen jetzt in den Kühlschrank reingucken würde, dann würde ich eben auch dieses Bio-Gemüse finden und ich würde nebenan auch irgendwie eine Dose Red Bull finden oder eben was total Ungesundes, Cola und Curry wie King. Auch immer. Curry King, ja, gibt Curry King. Ja, also wir haben oft so das Gefühl, dass ein großer Teil darauf Wert legt, ja, und wenn man sie fragt, dann wird das auch immer so gesagt. Aber dann, du weißt ja, man ernährt sich viermal oder idealerweise fünfmal am Tag, dass dann nach dem gesunden Essen folgt dann auch gleich wieder die Sünde.
Ja, also wir nennen dieses Phänomen in der Forschung Attitude-Behavior Gap, also die Lücke zwischen Einstellung und Verhalten oder Haltung und Verhalten, könnte man auch sagen. Und genau deshalb darf man nicht die Durchschnittswerte anschauen, sondern muss auf diese individuelle Ebene. Und ich bin völlig bei dir, dass wahrscheinlich niemand perfekt ist. Meine Kollegin aus den Ernährungswissenschaften, die sagt immer, wenn man sich prinzipiell gut ernährt, dann kann man 10% der täglichen Kalorien auch auf Dinge verwenden, die jetzt vielleicht nicht ganz so gesund sind, wenn der Rest stimmt. Ja, meine, am Ende geht's auch um Genuss und wir wollen uns wohlfühlen im Sinne von, es darf sich nicht alles wie Verzicht anfühlen. Von daher ist es ja auch in Ordnung. Ich würde jetzt den Curry King selber nicht essen, habe aber andere Schwachstellen.
Der kam auch vom Michael. Der kam nicht von mir.
Aber das möchte ich jetzt klarstellen. Also bei Schniepo bin ich nach wie vor am Start. Aber Curry King habe ich noch nie gegessen.
Ja, aber es trifft es auf den Punkt, würde ich auch sagen. Genuss. Man sagt ja auch immer, Essen ist ein bisschen Sex des Alters. Man belobt sich dafür, dass man...
Hatte ich auch noch
nicht gehört. Hast du auch noch nicht gehört? Das ist aber bekannt, dass man sich für seinen Arbeitstag abends mit einem tollen Käse und ein Glas Rotwein belohnt. Das ist mit Sicherheit so. Und mittags hat man plant-based gegessen. Also das stellen wir halt sehr oft fest bei unseren Gästen. Und wenn wir dann auch mal fragen, eben diesen Schritt weiter. Ein Teil, wie ernährst du dich in unserem Betriebsrestaurant und wie ernährst du dich danach? Weil wir ja für die Zwischenverpflegung, also wir sind fürs Frühstück und in der Regel fürs Mittagessen zuständig. Wir haben nicht in allen Betrieben diese 24 Stunden, 7 Verpflegung. Und wenn man dann fragt, was gibt's denn dann bei dir abends? Und dann kommen dann die Sünden dann schon mal schnell.
Ja. Aber eigentlich sind wir jetzt auch bei dem Kern der Sache, wenn es um nachhaltige und gesunde Ernährung geht. Die muss natürlich schmecken. Also auch das, was eben nicht die Sünde ist, sondern was mein ganz normales Essen ist, wenn es nachhaltiger und gesünder ist, das darf halt nicht wie Pappe schmecken und auch nicht so aussehen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Linsenbratling, der dann schmeckt wie eine Schuhsohle und auch so aussieht. Und ich habe immer ein Problem mit diesem Wort Bratling. Da hat doch keiner Lust drauf. Aber es gibt ja auch ganz tolles, gesundes, nachhaltiges Essen, was total lecker schmeckt.
Nimm das Linsencurry aus meinem Buch.
Das ist die Frage, ob sie es schon hat, ne?
Nee, das muss ich dir damals zugeben, weil ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Nouvelle Cantine. Ich habe auch eine Literaturauszeichnung dafür gekriegt in Frankfurt auf der Buchmesse. Ich bin ja ein Koch, der in der Nouvelle Cuisine groß geworden ist. Das sagte sicherlich was. Der damalige Veränderungsprozess, den Eckhard Witzigmann in der Gastronomie eingeführt hat. Und wir haben unser Buch halt Nouvelle Cantine genannt, weil wir eben auch sagen, wir wollen von dem Image der Kantine weg hin zu einem Betriebsrestaurant, also einer Restaurantqualität. Und dieses Linsencurry ist eins unserer besten vegetarischen Gerichte.
Ja, glaube ich sofort. Man kann mit tollen Rohstoffen, mit tollen Produkten ganz tolle Dinge machen.
Bratling ist oft Convenience, also vorgefertigtes Essen ist für den Koch sehr einfach. Er kauft es und brät es rechts, links und dann schiebt es nochmal für lange Zeit in den Ofen, damit man auch wirklich diesen kräftigen, pumpigen Geschmack hat. Deshalb sagen wir ja auch immer, ein Koch muss auch sein Handwerk verstehen, also muss auch mit den Produkten umgehen können, egal woher sie kommen und welcher Beschaffenheit sie haben.
Ja. Was schmeckt dir denn besonders gut?
Also ich komme ja aus Schwaben, wie man vielleicht hört, und mein Lieblingsessen sind Linsen und Spätzle. Kleine Anekdote. Mhm. So, als ich 15, 16 war, dachte ich immer, wenn ich mal später heirate, dann gibt's das als Essen, Linsen mit Spätzle. Das ist zum Glück, also ich habe geheiratet, aber dieses Essen ist zum Glück nicht passiert, auch wenn ich es ganz, ganz toll finde. Aber so eine Hochzeitsgesellschaft hat dann doch was anderes verdient.
Aber das habe ich auch noch nie kombiniert, Linsen mit Spätzle.
Ja, außerhalb von Baden-Württemberg wundert man sich über die Kombination eigentlich immer.
Okay.
Aber das ist hier ein Klassiker, absolut. Ja? Auch in den Kantinen.
Ach.
Ich kann gerne mein Rezept durchschicken.
Mach mal.
Ich sehe dich jetzt nichts notieren, wenn
ja, das abgehakt. Das bleibt drin.
Okay, ja,
sehr schön.
Gut, ich glaube, wir kommen so langsam zum Abschluss, oder?
Ja.
Hast du noch Fragen offen?
Nee, ich würde dich noch mal bitten, vielleicht hast du noch mal eine Einschätzung zu diesen ganzen Labels, die es gibt auf diesem Markt. Du weißt ja, dieser Begriff Greenwashing, der ist dir ja sicherlich auch bekannt, und dann gibt es irgendwo ein Label und dann wird das da dran geklebt und schon heißt es, oh, biozertifiziert oder was auch immer. Und da gibt es ja aus meiner Sicht zwei Sichtweisen. Einmal ist es der Endverbraucher und das andere ist eben derjenige, der es einkauft. Wir wissen ja auch manchmal nicht, was ist eigentlich das Richtige. Und klar kannst du beim Bauern nebenan kaufen, da weißt du, wo es herkommt. Das ist schon mal klar. Aber diese ganzen Labels, Lebensmittelgütesiegel, das ist ja eine Katastrophe.
Ja, es ist einfach, also es gibt A, viel zu viele. Ja. Teilweise widersprechen die sich. Und an dem Punkt hat tatsächlich das Forschungsprojekt, was ich vorhin so ein bisschen gestreift hatte, angesetzt, Nachhaltigkeitskennzeichnung von Lebensmitteln, dass wir untersucht haben, wie kann ich denn Informationen, die eigentlich verteilt sind auf unterschiedliche Labels, in einem Wert zusammenfassen. Wir haben uns zwar nicht um die Berechnung gekümmert, sondern nur um die Darstellung. Also wie muss so ein Label einfach gekennzeichnet sein? Da sind wir wieder beim Thema Einfachheit, dass die Leute das verstehen und dann auch ja in dem Falle die nachhaltigere Kaufentscheidung treffen. Man kann das so ein bisschen, ob der jetzt gut ist oder schlecht, auf einem anderen Blatt, aber mit dem Nutri-Score vergleichen, wo ich ein Ampelsystem habe, A, B, C, D, E. Okay, kann ich mich einigermaßen dran orientieren als Endverbraucher? Ich finde das tatsächlich wichtig, weil zumindest mal im Supermarkt habe ich wenige Sekunden, um mich für ein Produkt zu entscheiden. Da lesen die Leute nicht, was auf der Verpackung steht. Da schauen die sich auch nicht 25 Siegel an, sondern es muss ganz, ganz schnell gehen. Können wir vielleicht in der zweiten Folge irgendwann mal in die Details gehen, ohne dass ich da jetzt ausholen will. Ich finde das deshalb wichtig, weil die Leute quasi orientierungslos sind. Wir haben, ich erzähle meinen Studierenden immer, dass wir ja heute in einer ganz anderen Zeit sind, in der wir einkaufen, essen, uns für Lebensmittel entscheiden. Früher gab es gar nicht so viel Auswahl und das, was es gab, war aber in der Regel eigentlich okay. Ja, das kam von irgendeinem Bauernhof. Also ich rede in der Zeit von vor 50, 70 Jahren. Das war alles in Ordnung. Die Leute haben selber meistens noch irgendwie Lebensmittel angebaut. Das heißt, man hatte in der Regel einen sehr, sehr engen Bezug zu Lebensmitteln, konnte deren Wert einschätzen und musste sich eigentlich keine Sorgen drum machen. Da ging es eher um finanzielle Sorgen. Und heute haben wir eine Multi-Optionalität. Ja, wir können alles essen, wenn wir das wollen. Aber von dem kompletten Sortiment ist ein sehr, sehr großer Anteil fraglich. Ja, im Sinne der Gesundheit
können wir auch alles essen. Das
auch so ein Problem. Ja, und die Leute sind schlichtweg überfordert aufgrund dieser Multi-Optionalität. Also die Leute gehen heute in den Supermarkt, haben eine riesige Auswahl und können entweder die guten Produkte, die nicht so guten oder die ganz schlechten auswählen. Sie haben aber eigentlich nie gelernt, was ist denn eigentlich gut oder nicht. Das heißt, die Leute brauchen schon eine Orientierung und ich bin völlig bei dir. Solchen Maßnahmen wie Greenwashing muss unbedingt Einhalt geboten werden, weil eben die Leute Dinge glauben, weil ihnen das Hintergrundwissen fehlt. Und da haben wir jetzt ja zum Glück in der EU eine Bewegung mit der sogenannten Green Claims Richtlinie. Also das ist eine EU-Richtlinie, die jetzt in nationales Recht übersetzt wird in den Mitgliedstaaten, die genau solchen Falschaussagen in Zukunft Einhalt gebieten wird. Das heißt, ich darf als Unternehmen nicht einfach irgendwo draufschreiben, das ist klimaneutral oder das ist umweltfreundlich, sondern diese Aussagen müssen auf wissenschaftlich fundierten Prozessen basieren und die wiederum müssen zertifiziert werden. Und in dem Zuge wird eben jetzt auch diskutiert, was zum Beispiel in Frankreich schon existiert, solche, wir nennen das Meta-Labels, also Meta heißt, ich fasse viele Dinge zusammen, die eigentlich auf 10, 20 Siegel verteilt sind, in einer Kennzeichnung, die mir auf einen Blick eine Orientierung gibt.
Super, das würde uns sehr viel helfen beim Einkauf.
Und das lässt sich natürlich auch auf die Gastronomie, auf den Foodservice-Bereich übertragen. Ja, und wenn es dann an Großhandel geht, können die ja mit solchen Themen auch arbeiten.
Das wolltest du noch unbedingt wissen, ne?
Ja, das ist auch schwierig, wenn man einkauft und du weißt gar nicht, was das für ein Salat ist. Das ist so ein ganz großer gemischter Salat und jeder sagt, er hätte wieder ein neues Siegel. Und wenn du genau das, was du sagst, liest, dann sind die manchmal so gegensätzlich. Also danke nochmal und ich wusste nichts von dieser EU-Richtlinie.
Das ist sehr gern. Gut, dass da was am Horizont ist, genau. Was es vielleicht leichter macht. Genau, ja, ansonsten kann ich das nachvollziehen, gerade am Wochenende haben wir mit unseren Kindern, die werden jetzt auch langsam neugierig mit 9 und 6, auch darüber gesprochen, was da alles auf so einer Milchtüte draufsteht. Aber das vertiefen wir jetzt nicht mehr, sondern sagen ganz lieben Dank, Caroline.
Ich bedanke mich.